Übersetzung. Doch jeder, der durch reine Ergebenheit gegenüber dem Dienst des Herrn, vom höchsten Herrn, der Persönlichkeit Gottes besonders begünstigt wird, kann das unüberwindliche Meer der Illusion überqueren und den Herrn verstehen. Doch diejenigen, die an ihrem Körper haften, der dazu bestimmt ist, am Ende von Hunden und Schakalen gefressen zu werden, vermögen dies nicht. Also, wenn man Ergebenheit hat gegenüber dem Dienst des Herrn und vom Herrn besonders begünstigt ist, dann ist es möglich, das unüberwindliche Meer der Illusion zu überwinden und den Herrn in einem gewissen Maße zu verstehen. Wenn man aber weiterhin auf der körperlichen Ebene bleibt und Anhaftung an den Körper behält, dann ist dies nicht möglich. Erläuterung. Die Reingeweihten des Herrn kennen die Herrlichkeit des Herrn in dem Sinne, dass sie verstehen können, wie groß der Herr ist und wie groß seine Erweiterung verschiedener Energien ist. Diejenigen, die an ihrem vergänglichen Körper haften, können schwerlich in das Reich der Wissenschaft von Gott Zugang finden. Die gesamte materialistische Welt, die auf der Vorstellung gründet, der materielle Körper sei das Selbst, befindet sich in Unkenntnis über die Wissenschaft von Gott. Der Materialist ist stets eifrig bemüht, für das Wohlergehen des materiellen Körpers zu sorgen, nicht nur seines eigenen, sondern auch das der Körper seiner Kinder, Verwandten, Gemeindemitglieder, Landsleute und so fort. Materialisten befassen sich mit vielen Zweigen philanthropischer und altruistischer Tätigkeiten, die sie von einem politischen, nationalen und internationalen Standpunkt aus betrachten. Doch keiner dieser Tätigkeitsbereiche kann die Grenze der falschen Auffassung überschreiten, der materielle Körper sei mit der spirituellen Seele identisch. Solange man daher nicht von der falschen Auffassung von Körper und Seele gerettet ist, gibt es kein Wissen von Gott. Und solange es kein Wissen von Gott gibt, sollte aller Fortschritt der materialistischen Zivilisation, wie schillernd er auch sein mag, als Fehlschlag betrachtet werden. Ohne Wissen zu Gott, von Gott ist der Fortschritt, so schön wie er auch aussehen mag, eine Art Fehlschlag zu betrachten. So, Hare Krishna, ihr lieben Devotees, nun will ich euch ganz ehrlich sagen, was die Situation ist. Ich habe ein hochinteressantes Konzept, aber nur wenn die Barmherzigkeit von Prabhupada in meine Worte reingeht, wird es euch erreichen und das Herz glücklich machen. Deswegen werde ich jetzt noch ein Gebet zu Prabhupada sprechen. So muss man daran gehen, als Spiritualist. Ich habe sehr oft gemerkt, schöne intellektuelle Konzepte sind nur wie leere Hülsen, wenn ich die Mercy und Srila Prabhupada reingeht. Also. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Prachanine Nirvishesha Shunyavadi Paskadavati Vakarine Om Aganati Merandasya Jananjala Salakaya Chakshun Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Garadhara Sri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare. Hier wird davon gesprochen, wie man das Meer von Illusionen überwinden kann. Es wird nicht von einem kleinen Teich von Illusionen gesprochen, oder nicht von einem Fluss, sondern von einem gewaltigen Ozean von Illusionen. Für jemanden, der versucht, Krishna bewusst zu werden, ist es wichtig, dieses Meer der Illusionen zu überwinden. In diesem Meer von Illusionen gibt es eine Illusion, die ganz besonders intensiv hier verurteilt wird. Es ist die Gleichsetzung des ewigen Selbstes mit dem physischen Körper. Solange jemand an dieser Grundillusion festhält, wird es für ihn nicht möglich sein, ganz gleich wie sehr er oder sie sich bemüht, Fortschritte zu machen, tatsächlich auch nennenswerte Fortschritte zu machen. Das Beispiel, was Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur uns in diesem Zusammenhang gab, ist euch, glaube ich, hinreichend bekannt. Es ist das Beispiel von jemandem, der in einem Ruderboot versucht, weiter zu rudern und sich fortzubewegen, aber das Ruderboot noch nicht losgebunden hat vom Anker oder von, wie soll ich mich ausdrücken, dem Landungssteg. So kann ein Mensch sich also im spirituellen Leben ordentlich bewegen, bemühen und so weiter. Hare Krishna. Aber wenn es nicht möglich ist, für ihn diese Verankerung zu lösen, dass das Selbst identisch mit dem, also mit Krishnas ist, dass wir Krishnas wesentlich ein Teil sind, dann können wir nicht richtig Fortschritte machen. Ich möchte gerade mal euch bitten, ist hier jemand, der eine deutschsprachige Gita mir geben kann? Und zwar habe ich da so einen Text neulich gelesen. Ich müsste selbst, Dankeschön. 247 war es, glaube ich. Wo Prabhupada sagt, dass der gesamte Vorgang im Krishna-Bewusstsein abhängig ist von diesem Verständnis, dass man verschieden ist von der von dem physischen Körper. Ich will jetzt mal sehen, dass wir euch das hier auch finden können. Das Wort hier. Der ganze Vorgang hängt jedoch davon ab, dass man vollkommenes Wissen über die Seele jenseits des Körpers besitzt. Nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch praktisches, indem man nicht mehr versucht, seine Sinne durch fruchtbringende Handlungen zu befriedigen. Ich habe mir hierüber sehr viel Gedanken gemacht. Wie ihr wisst, bereite ich gerade ein Buch vor, Tod, die Pforte zur Unsterblichkeit. Und es ist für mich jedes Mal sehr interessant zu sehen, wie auch ich noch in gewisser Weise bei den Gedanken am Tod, an den eigenen Tod, ein etwas mulmiges Gefühl bekomme. Mulmiges Gefühl heißt in Hochdeutsch ausgedrückt, so ein sorgenerfülltes Gefühl, so ein Gefühl, ja, von Angst, vielleicht wird es schmerzhaft sein, wenn ich sterbe, vielleicht werde ich ganz allein sein, irgendwo auf einer Straßenkreuzung und Leute um mich herum haben, die also nicht wissen, was zu tun ist, also zu chanten und so weiter. Manchmal merke ich, ertappe ich mich bei dem Gedanken, dass ich Angst habe vor dem eigenen Tode. Ich weiß nicht, ob ihr das auch manchmal kennt, diese Gefühle, die so drin sind im Herz. Aber dann überlege ich mir, eigentlich gibt es ja gar keinen Tod. Eigentlich ist Tod etwas, was nur für den physischen Körper existiert, aber für die Seele absolut nicht da ist. Und es ist sehr oft so, dass Menschen, die im Gottesbewusstsein sind, dass sie plötzlich beim Tod ein so großes Glück empfinden, dass sie den leidvollen Körper jetzt loslassen können. Dass man also sagen kann, dass Gott immer denjenigen zum Hilfe kommt, die also sterben. Ich weiß von meiner Oma, Oma Mimi hieß sie, die war immer, hat von morgens bis abends fromme Lieder gesungen. Ein fester Burg ist unser Gott. Und also all diese christlichen Evergreens von morgens bis abends. Und ihre einzige Sache, was ihren Tod betraf, war, sie hatte keine Angst vor ihrem Tod. Sie wünschte sich, weil sie war schon so alt und sagte, Kinder, nun lass mich doch mal sterben. Aber die alle waren so angehaftet, dass die Oma Mimi noch da blieb, dass sie sich, sagen wir mal, dass sie nicht richtig sterben konnte. Und sie musste sich dann davonschleichen. Als keiner im Zimmer war, ist sie einfach gegangen mit einem seligen Halleluja auf den Lippen. Nicht? Es ist nicht schwierig zu sterben für einen Menschen, der im Gottesbewusstsein ist, der seine Anhaftung auf Gott fixiert hat. Aber es ist unglaublich schwierig zu sterben für Leute, die sich mit dem physischen Körper gleichsetzen. So, und Prabhupada sagt hier, dass der ganze Vorgang des spirituellen Lebens davon abhängig ist, dass man vollkommenes Wissen über die Seele jenseits des Körpers besitzt. Nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch praktisches. Und hier mit diesem Punkt möchte ich gerne einsetzen. Es ist ganz wichtig für ein Devotee im Krishna-Bewusstsein, dass er praktische Erfahrungen in seinem oder in ihrem spirituellen Leben hat. Sonst fehlt eine ganz wichtige Komponente im spirituellen Leben, nämlich die Komponente der felsenfesten Überzeugung. Nur jemand, der wirklich, gut, das ist sehr aufmerksam, danke, spirituelle Erfahrung in seinem oder in ihrem Leben angesammelt hat, kann mit felsenfester Überzeugung sagen, ja, ich bin ewig. Nicht? Prabhupada sagt, es darf nicht theoretisches Wissen sein, sondern es muss praktisches Wissen sein. Unser Vertrauen wird so lange noch ein bisschen schwach sein und fehlerhaft sein. Und wir werden so lange uns nicht richtig einsetzen können auf dem spirituellen Pfad, wo unser Wissen nur theoretisch bleibt, wo es nicht wie Jnana ist, sondern einfach nur Jnana. Ich kann mich noch deutlich daran erinnern, meine lieben Devotees, wie es mir persönlich gegangen ist, als ich ein außerkörperliches Erfahrung machte im Hospital. Damals wurde ich operiert und bin mitten in der Operation aufgewacht und mit einem Ruck aus dem Körper herausgetreten und war dann über dem Körper und beobachtete, wie die in meinem Bauch, in der Bauchhöhle, eine mittelschwere Reparatur vornahmen. Nicht? Das war ein unglaubliches Erkennen. Und ich tatsächlich über dem Körper sah, da wusste ich in dem Augenblick, du bist nicht der Körper, mein Junge. Du, genau wie das in den Büchern drin steht, du bist eine ewig spirituelle Seele. Könnt ihr euch das vorstellen, wenn man das so realisiert? Und ich weiß noch, wie ich damals, wie ich aufwachte. Ich wollte sofort alle Leute, die ich kannte, anrufen und ihnen sagen, er stimmt, Shrishti, du bist nicht der Körper. Du bist eine ewige spirituelle Seele. Ich wollte jeden anrufen. Ich war so überzeugt davon. Es war nicht theoretisches Wissen, sondern es war praktisch erfahrenes Wissen. Man kennt das sehr, sehr oft, wenn Und wenn man irgendetwas erfahren hat auf der praktischen Ebene im Krishna-Bewusstsein, dann ist man so überzeugt, dass man auch andere überzeugen kann. Als Prediger ist mir sehr wohl bewusst, wenn du einfach glücklich bist im Krishna-Bewusstsein und Menschen sagst, es stimmt, du musst den spirituellen Pfad gehen, alle deine Probleme werden gelöst. In dem Augenblick, wo du voll und ganz davon überzeugt bist, weil du es selber verwirklicht hast, kannst du auch andere ganz einfach überzeugen. Du brauchst gar nicht große Worte zu sagen. Nicht? Wir haben gestern darüber gesprochen, wie man zu Menschen spricht, die nicht so viel Vertrauen ins spirituelle Leben haben. Wenn die wirklich sehen, dass es einem gut geht, dass man wirklich praktisch erfahren hat, dass Krishna-Bewusstsein nektarhaft ist, braucht man keine komplizierten Worte zu gebrauchen, um sie davon zu überzeugen. Aber wenn es ein theoretisches Verständnis ist, dann kann man alle Enzyklopädien der Welt sprechen. Aber es kommt nicht bei dem anderen an und überzeugt ihn einfach nicht so. Das ist eine große Erkenntnis. Und so, in unserem Krishna-Bewusstsein ist es ganz wichtig, dass wir Erkenntnisse machen, die von praktischer Art sind. Es gibt einen sehr schönen Vers, wo Shukadev Goswami über diese praktischen Erkenntnisse im Krishna-Bewusstsein spricht, die in drei Ebenen einzuordnen sind. Und Srila Jiva Goswami kommentiert das höchst interessant. Den Vers kennen bestimmt einige von euch schon, und wer ihn kennt, kann ihn gerne mit mir chanten. Bhakti Padeshanubhavo Viraktir Anyatra Chaishatrika Ekakala Prapatyamanasya Yatashnatasyus Tushti Pushtikshut Apayonugasam. Den müsste ich jetzt mal endlich auswendig lernen, der ist so gut. In der Übersetzung: Hingabe, direkte Erfahrung vom höchsten Herrn und Loslösung von allen anderen Dingen. Diese drei Dinge entstehen gleichzeitig bei jemandem, der Zuflucht gesucht hat bei der höchsten Persönlichkeit Gottes. Und zwar auf die gleiche Art und Weise, wie Freude entsteht, eine Nährung und schließlich eine Sättigung vom Hunger mit jedem Biss für einen Menschen, der beschäftigt ist im Essen. So, jetzt kommt die Erläuterung von Jiva Goswami. Srila Jiva Goswami hat diese Analogie wie folgt erklärt. Bhakti oder Hingabe lässt sich vergleichen mit Zufriedenheit, Tushti. Denn beides, sowohl Bhakti als auch Zufriedenheit, haben die Form von Freude. Das Erste, was auftut wird beim Essen, ist Zufriedenheit. Man wird so richtig, durch diese Zufriedenheit wird man so richtig fixiert auf die Nahrung, und das sollte auch vorkommen, wenn man Bhakti entwickelt. Wenn man langsam Bhakti entwickelt im Herzen, wird man sofort zufrieden, wie ein Hungriger, der isst. Parishanubhavo, das heißt die Erfahrung vom höchsten Herrn, lässt sich vergleichen mit Pushti oder Nahrung. Nicht? Man wird genährt. Und weil beide das eigene Leben erhalten. Und die Rakti, Loslösung, lässt sich mit der Sättigung vom Hunger lösen, also vergleichen, weil beides dazu führt, dass man keine weiteren Begierden mehr hat. Man erfährt somit Shanti oder Frieden, einen inneren Frieden. So, hier werden die drei spirituellen Wahrnehmungen erklärt, die ein Mensch der Verwirklichung macht, hat. Es ist Freude, es ist, dass sein Leben, dass er das Gefühl hat, das Leben wird erhalten, und schließlich, dass er inneren Frieden erlangt. Es ist ganz wichtig, dass ein Devotee von diesen spirituellen Verwirklichungen sprechen kann. Freude durch Bhakti im Herzen. Das Leben wird am Leben erhalten durch eine Erfahrung von Krishna, Palishanubhavo. Und einen inneren Frieden, weil man einfach keine Wünsche mehr hat. Man ist wunschlos glücklich geworden. So lassen sich spirituelle Erfahrungen einordnen im Herzen. Ich würde es gerne nochmal sagen, Freude, dass man, ja, wie sagt man, sustained, dass das Leben sustained wird, dass das Leben ein spirituell, dass man Energie im Leben hat, würde ich einfach sagen. Und dann, dass man inneren Frieden erfährt. So, die Frage, die sich natürlich stellt, ist, wenn wir diese Erfahrung nicht haben, und ich glaube, ich spreche hier für alle von uns, dass wir nicht immer diese Erfahrung haben. Wir sind nicht immer voller Frieden, wir sind nicht immer voller Freude und wir verspüren nicht immer Energie in unserem Leben. Nicht? Woran macht das liegen? Und ein gutes Beispiel wird gegeben. Seht mal, wenn ich hier dieses wunderschöne Wasser reintue, dann wird man irgendwann davon ausgehen müssen, dass es genug drin ist und dass es sonst überlaufen wird. Richtig? Wenn das nicht da ist, wenn man Wasser reingießt, das wird aber nicht voller, dann muss man sehen, wo ist hier ein Loch? Irgendwo ist ein Loch in diesem Becher. So ist es auch im spirituellen Leben. Im spirituellen Leben kann es sein, dass man sich bemüht und bemüht und bemüht und wirklich alles tut. Chantet, liest, Gemeinschaft von Devotees hat, Prashadam ist. Alles ist da. Aber trotzdem kann man nicht davon sprechen, dass man eine Erfahrung von Krishna hat. Das Herz hat keine Bhakti, es fühlt sich an wie eine Wüstengegend, Sahara, Zentralsahara. Nicht? Und inneren Frieden, man hat so viele Wünsche. Und jeder Videoshop ist eine ernsthafte Herausforderung an uns. Nicht? Man hat so viele Wünsche einfach. Was, da muss man sich fragen, wenn das der Fall ist, was ist los mit mir? Wo greift es? Ist der Vorgang vielleicht doch nicht so gut? Vielleicht soll ich lieber ein bisschen mich in der Esoterik umhören? Nicht? Oder was ist los hier? Ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ein sehr wichtiger Hinweis auf diese Frage ist da im siebten Kanto zu finden. Im siebten Kanto heißt es, wenn ein Brahmana nicht zufrieden ist, zufrieden in seinem Leben, dann ist es so, als würde man Wasser in ihn, sein Herz reingießen und das geht raus. Es bleibt nichts da. Diese wirkliche Unzufriedenheit im Leben, die man hat, kann ein Riesenproblem machen für die spirituelle Entwicklung. Sehr oft habe ich gemerkt, dass ein Devotee, dass die meisten Devotees eigentlich sehr, sehr entwickelte Personen sind, aber dadurch, dass sie nicht richtig sich verankert haben, situiert haben im Leben, dass da irgendwas ist, was an ihrer Zufriedenheit nagt. Da können die noch so viel spirituelle Tätigkeiten ausüben. Aber irgendwie fühlen sie sich immer unwohl. Ne? Wie siehst du das, Sonja? Das kann man so sagen. Ne? Du kannst tun und lassen, was du willst. Wenn du immer diesen Grund für Unzufriedenheit noch hast, ne? dann geht das nicht. Es ist etwas ganz Kleines meistens. Es ist so, als wenn du Du magst einen powerfulen, starken Body haben, aber wenn du da diesen einen Dorn hast im Fuß, ach, ich weiß noch so ich hatte mir damals in Südindien einen Dorn in den Fuß gehabt, als wir handelten. Das war so ein winziger Dorn, ich konnte nicht mal schlicht die Karte mehr sehen. Weißt du noch? Den konnte man nicht mehr sehen. Aber irgendwie war irgendwo, überall, wo ich im Tempel stand vor den Deities und mal ein bisschen tanzte und wieder, ach, ja, ob ich in wunderbarster Gegend war, in wunderbarster Gemeinschaft war, immer war dieser blöde Dorn. Schließlich habe ich gesagt, jetzt reizt mir, ich weiß, hier ist was drin, keiner sieht ihn, ich gehe einfach ins Hospital und lass mich aufschneiden wie eine Leiche, ich will das blöde Ding jetzt raushaben. Und dann haben die auch das Hospital hat gesagt, da ist nichts da, wir sehen nichts. Ich gesagt, mir ist es ganz egal, ich bin ja hier der Kunde. Schneiden Sie das hier auf, bis da das blöde Ding rauskommt. Ich weiß, es ist da, ich spüre. Und wie haben es denn gemacht? Mir voll Narkose gegeben, weil die mussten wirklich tief reingehen. Und dann, also Vollnarkose nur am Fuß, also das ist ja nicht Vollnarkose, Teilnarkose, Fußnarkose, örtliche, danke, örtliche Narkose. Und dann haben sie das da rausgeholt und irgendwann haben die gegraben und gegraben und gegraben und irgendwann hatten sie so ein ganz kleines Ding und sie haben gesagt, hier, ist es jetzt okay? Ja, jetzt kann man es zumachen. Also es war einfach, so ist es im spirituellen Leben auch sehr oft, wenn Brahmanas nicht, wenn da immer was ist mit Unzufriedenheit, dann können die schwerlich spirituellen Fortschritt machen. Das wird richtig erwähnt in den Schriften, weil alles, was sie kriegen, läuft durch dieses kleine Loch aus ihnen raus. Und deswegen, ich meine, was ich hier sage, hört sich vielleicht an wie materialistische Philosophie. Die materialistische Philosophie behauptet ja, wenn wir einfach alle äußeren Unzufriedenheiten beseitigen, werden wir glücklich. Ich glaube, das wissen wir, dass das nicht funktioniert. Was ich sage, ist nicht das, dass wir auf der äußeren Ebene versuchen müssen, uns glücklich zu sein. Aber wenn wir sehen, dass da eine Ursache ist, die uns Unzufriedenheit macht, müssen wir uns von dieser Unsicherheit befreien, weil alles rausgeht. Das ist rein psychologisch zu erklären. Wie jemand, der so einen Splitter hat, den machst du überall hinstellen, den machst du vor den Pariser Eiffelturm. Schau dir das doch nur bloß an, dieses Bauwerk. Oder den Arc de Triomphe. Schau dir den Arc de Triomphe an. Nicht? Oder die Himalayas. Und man fragt, wie geht's dir? Ach, Leute, ich habe einen Splitter im Fuß, das tut einfach so weh. Nicht? Das ist einfach eine bestimmte Philosophie, eine bestimmte Tatsache. Ein zweiter Grund für die spirituelle Unzufriedenheit, die ein Mensch hat, der einen spirituellen Prozess ausübt, aber eben nicht erfährt, dass er, wie soll ich mich ausdrücken, spirituell mit Energie versorgt wird. Nicht? Dieser zweite Grund kann sehr leicht, können Vergehen sein, die er immer wieder macht, wo er einfach nicht sieht, dass er bestimmte Tätigkeiten unterlassen muss. Solch ein Mensch ist sehr, man muss sagen, es ist sehr traurig für solche Menschen, denn er bemüht sich und bemüht sich und bemüht sich. Das Vergehen, von dem meistens gesprochen wird bei Devotees, die im Krishna-Bewusstsein sind, das Vergehen, was sie daran hindert, wirklich spirituelle Erfahrung zu machen. Es macht nichts. Trainieren, ja. Kommst du heute Nachmittag wieder? Gut.
Ich auch Frau Freunde, die waren schon
Ja, wunderbar. Aber ich bin jetzt mitten in meiner Vorlesung. Ich muss da weitermachen. Ja, Hare Krishna. Ein Vergehen, wo die Devotees sehr oft machen, wo sie nicht genügend aufpassen, ist, dass man, wie soll ich mich ausdrücken, Vergehen gegen die Devotees unternimmt. Dass man die Devotees gegenüber nicht in richtigem Einklang steht und sie nicht richtig achtet und nicht respektiert oder würdigt oder sich ihnen richtig gegenüber verhält. Diese beiden Sachen werden meistens dafür angegeben, warum ein Devotee keine tiefen spirituellen Erfahrungen macht im spirituellen Leben. Sind Vergehen, hauptsächlich gegen andere Devotees, aber auch diese Unzufriedenheit, die daraus resultiert, dass man einfach nicht richtig situiert ist, dass da irgendwas an Mühe macht und so kommt es dann nicht zu der gewünschten Verwirklichung. Ich möchte euch wirklich einmal bitten, über diese beiden Dinge nachzugehen, zu sehen, zu denken. Was ist es vielleicht bei euch? Und ich bin inzwischen der Ansicht, dass es sehr oft daran liegt, dass ein Devotee nicht richtig situiert ist und deswegen alles verliert. Und ich habe eine sehr nice Erfahrung gemacht mit zwei Devotees aus Stuttgart, die wir besucht haben. Bei diesen Devotees war immer, die haben sich so bemüht, aber irgendwie waren sie immer unzufrieden. Und dann sind sie jetzt für ihre jetzige Phase in ihrem spirituellen Leben sehr nice situiert. Sie tun etwas, was ihnen liegt. Und die haben ein super spirituelles Programm, obwohl es nicht so einfach ist als Haushälter, wenn man so ein bisschen allein auf weiter Flur lebt, wirklich inspiriert zu sein und sich hinzusetzen zu einer gemeinsamen Arati und zusammen zu lesen. Da gehört schon ordentlich viel Spiritual Taste, ein Geschmack dazu, um das jeden Tag aufs Neue zu machen. Aber das gelingt ihnen spielerisch, weil sie eben das Loch gestopft haben, wo die ganze Energie, die sie reintun in ihrem spirituellen Leben, sie verlässt. Für die Devotees ist es deswegen gut, wenn sie zu Krishna beten, mit ernsthaft gefalteten Händen. Mein lieber Krishna, bitte, du bist der Herr der Devotees, dein Name ist Bhakta Vatsala, der Freund der Devotees. Bitte hilf du mir, dass ich eine richtige Aufgabe in meinem Leben finde. Bitte zeig du mir die nächsten Schritte, die ich in meinem spirituellen Leben tun muss, um dir näher zu kommen. Wenn ein Devotee so anfängt zu beten, bitte Krishna, zeige mir die nächsten Schritte, die ich tun muss, um zu dir zu kommen, dann wird Krishna mit großer Sicherheit etwas unternehmen und der Devotee kann dann endlich anfangen, eine Hingabe zu Krishna zu entwickeln, eine direkte Erfahrung vom höchsten Herrn und auch Loslösung von diesen anderen Dingen, die nicht förderlich sind auf dem Weg der Hingabe. Ja. Ich habe jetzt noch einen anderen Punkt, glaube ich. Ein anderer Punkt, um zu einer direkten Erfahrung zu kommen, ist, dass der Geist auf Krishna fixiert sein kann während unseres Lebens. Im Bhagavatam heißt es Sarve Mano Nigraha. Alle religiösen Handlungen und Ausübungen haben das Ziel, dass der Geist auf das Ziel des spirituellen Lebens konzentriert bleibt. Nun, diese Konzentration des Geistes auf das spirituelle Ziel ist nicht so einfach, weil der Geist in der Bhagavad Gita ja als sehr stürmisch bezeichnet wird und als sehr unkontrolliert. Ich glaube, wir kennen das alle, dieses Problem, dass wir während des Tages auf Krishna ausgerichtet bleiben möchten, dass wir aber dann trotzdem nicht, dass der Geist immer abweicht von Krishna und Krishna bewussten Themen. So, um dieses Übel zu überwinden, sagen uns die Heiligen Schriften, dass wir zunächst einmal eine Übung machen sollten. Yata yata nishalati. Tata tata. Ups. Das würde ich auch euch gerne in Sanskrit sagen. Das ist so ein schöner Vers. Das finden wir jetzt mal für euch. Dass es sich auch für euch lohnt, zu dieser Vorlesung zu kommen, ist es wichtig, dass ihr die Zitate richtig hört. Yata yata. Yata, yato yato nishalati manas sanchalam ashtiram tatas tato yam yaitat atman jeva yasham nayet. Wohin auch immer der Geist aufgrund seiner flackerhaften und unsteten Natur wandert, man muss ihn auf jeden Fall zurückziehen und wieder unter die Herrschaft des Selbst bringen. Für einen Devotee im Krishna-Bewusstsein kann das so aussehen, dass man sich ernsthaft bemüht im spirituellen Leben, aber man merkt plötzlich, der Geist ist in Gefahr, immer wieder abgelenkt zu werden und auf die materielle Stufe des Lebens zu kommen. Was man dann einfach tut, ist, dass man sich einfach mal eine Zeit gibt, wo man mehr liest vielleicht oder mehr hört über Krishna, persönliche Aktivitäten und so weiter. So kann man den Geist mit großer Sicherheit zurückbringen. Nicht, dass man einfach weiß, jetzt ist mein Geist ein bisschen gefährdet, jetzt bringe ich ihn mehr zurück zum spirituellen Thema. Eine andere Sache, die man üben kann, täglich, damit der Geist kommt, ist, dass man sich in eine demütige Geisteshaltung hineinbringt. Ich möchte euch ein bisschen aus dem Antya-Lila hier zuvor lesen. Und wer sich niedriger dünkt als das Gras, duldsamer ist als ein Baum und für sich selbst keine Ehre erwartet, aber immer bereit ist, anderen alle Ehre zu erweisen, kann den heiligen Namen des Herrn sehr leicht und ohne Unterlass chanten. Das ist so wichtig. Diese beiden Übungen kann man machen. Duldsamkeit, Toleranz zu entwickeln, den äußeren Umständen gegenüber, und den Geist einfach zurückzubringen. Dann wird es sicher sein, eine spirituelle Erfahrung zu machen in diesem Leben. Aber lasst uns darüber keine Illusion haben in unserem eigenen Leben. Wir brauchen die spirituelle Erfahrung mehr als nur irgendetwas. Gut, ich habe jetzt das Ende meiner Vorlesung erreicht. Ich möchte euch aber gerne noch eine Zusammenfassung geben. Das war mir zuerst wichtig, davon zu sprechen, wie wichtig die Erfahrung ist auf dem spirituellen Weg. Dann wollte ich gerne die Erfahrung kennzeichnen nach dem Bhagavatam. Es geht dort um Hingabe, eine direkte Erfahrung vom höchsten Herrn und eine Loslösung von anderen Dingen. Hingabe gibt uns Freude im Herzen, eine direkte Erfahrung gibt uns Energie in unserem spirituellen Leben und die Loslösung von anderen Dingen gibt uns inneren Frieden oder Shanti, den wir erlangen. Und diese Dinge kann man jetzt erreichen, indem man im Leben versucht, die Ursachen für Unzufriedenheit zu beseitigen. Wie dieses Beispiel mit dem Wasserglas. Man muss den finden, wo man dieses Loch ausbessert in seinem Leben. Oder man muss sehen, wo man Vergehen vermeidet. Und es ist auch gut, zu lernen, den Geist zurückzubringen oder in eine duldsame und spirituell ausgewogene Haltung zu kommen. Das war der Inhalt dieser Vorlesung. Hoffentlich ist es auch mir gelungen, euch ein bisschen zu inspirieren. Was mir sehr auffällt bei der, sagen wir mal, Lektüre der Hagiographien, wisst ihr, was das ist? Mein neues Wort. Eine Hagiographie ist eine Heiligenbeschreibung. Bei der Beschreibung des Lebens von Heiligen ist es ganz, ganz wichtig, dass man, also da wird immer wieder beschrieben, wie die Krishna erfahren. Ist euch das mal aufgefallen? Das kommt immer vor. Zum Beispiel bei Haridas Thakur, wie Krishna ihn, er wurde geschlagen mit einer Peitsche. Aber Krishna nahm ihm diesen Schmerz persönlich ab und zeigte ihm später seinen Rücken. Also Chaitanya Mahaprabhu zeigte den Rücken. Auf dem Rücken waren die Merkmale der Peitschner. Oder Ganga Mata Goswami. Sie ist eine Heilige in unserer Tradition. Ihr Erscheinungstag kommt jetzt bald wieder. Das ist immer im Frühjahr. Wenn ich die einmal Lord Jagannath sehen wollte, und dann war es aber nicht möglich für sie, in den Tempel zu kommen. Und dann kam der Ganges selber, deswegen heißt sie ja Gangamata, und nahm sie auf und schwemmte sie vor die Lotusfüße von Lord Jagannath. Die Ganges brach durch die Tempeltore und also brachte sie vor Lord Jagannath. Und das, all diese großen Heiligen und Heiliginnen zeigen uns durch ihr Leben etwas über die direkte Erfahrung von Krishna. So wichtig. So wichtig. Heute werde ich ein bisschen mehr darüber sprechen, über wie man zu einer direkten Erfahrung kommt. Aber ich habe noch so einen Punkt, einen ganz wichtigen Punkt, den will ich jetzt nicht preisgeben, weil ich den in der Sonntagsvorlesung machen will. Also da kann man ja nicht seine ganzen guten Punkte einfach schon verschießen, das wäre ja nicht gut. Da kommt keiner mehr zu den Vorlesungen, die man gibt. Aber das ist sehr wichtig, dass man diese Erfahrung versucht zu machen, das wird ein Leben. Sonst kommt es vor, dass man mit 50 Jahren noch anfängt zu ich will jetzt nichts Politisches sagen, also noch sich wieder der Welt zuwendet, in gewisser Weise. Weil man keine spirituelle Erfahrung hatte. Es kommt mir vor, dass das eigene Herz plötzlich, ihr werdet sehen, ich bin auch so ein alter Hase, ich merke das ja auch. Wenn man nicht wirklich spirituelle Erfahrung hat, wendet man sich wieder der materiellen Energie zu, dann ist es einfach traurig. Man hat schon so viel Fortschritt gemacht und der ist sicherlich auch da. Aber trotzdem kommt das auf der Geist noch. Ich habe gerade in Kislev mit einem Devotee gesprochen, einem Prabhupada-Schüler, darüber, dass man mit, ja. Gut, hier bin ich an ein Ende gekommen. Habt ihr irgendwelche Fragen zu den Themen, die ich jetzt angesprochen habe? Wie Pula Prabhu. What is the most practical way to find the hole? It's to, you know, you have to see where does your pain come from. You have to see where does it come from. Sometimes you have to make you have to investigate it very clearly. I had now for 1 month pain in my mouth, and I do not like to go to the dentist. I really do not even want to think of the dentist. It's so painful, this dentist. But yesterday I decided I will ask Uddhavaji. Uddhavaji found the car. And he delivered a wonderful story. Genau. So, this is, you have to sometimes go deep, even if you do not like to see it. Like just the idea for me to open my mouth and find out what is wrong is already too much. I rather live for 20 years and don't think of a dentist or anything. I do not know why, but I'm not a very bright person. When it comes to my teeth. So sometimes you have to go deep. Where is the hole? You may not like it, but you have to do it. Sometimes you have to ask maybe other people, how do you perceive me? I feel so dissatisfied. What's wrong with me in your perspective? What do you see? And then you have to keep your false ego down when they tell you you eat too much or tell you something which you do not like to hear. I think you don't eat too much because of this. I do not think this is the case. But sometimes we have to ask others because we can't see it from our perspective so well. Sometimes you can also ask yourself, what really is the activity which is most ecstatic for me in Krishna consciousness? What do I really like most to do for Krishna? And then you can do this, or you can give this more attention in your life. Yesterday in the evening I spoke with a devotee on the telephone. This devotee said, for 10 years I have suffered in my spiritual life because I just did not know that there is one very, very, very easy little thing which I need to do in my life. It was, we both laughed about it because it was so simple. The devotee said, I sometimes have to be alone, totally alone, to think. But I was always with many, many people around me. And there's sometimes very small things, but we need to confront these and face these. If you would say this to, if you would make this point to a non-devotee, he would laugh. It's such a, why do you even talk about it? It's so selbstverständlich, obvious. But for devotees of Krishna, this is a great revelation. Wenn der Baby, du hattest, glaube ich, auch deine Hand oben, stimmt das?
Es ist ebenfalls eine gewisse Erfahrung von Krishna, wenn wir den Geist manifestieren können.
Ja.
Also es ist eigentlich sehr wertvoll, wenn der
eben. Ja. Den Geist fixieren auf ein, das ist dann möglich, wenn wir große Anziehung zu etwas haben, was mit Krishna verbunden ist. Zum Beispiel mache ich sehr große persönliche Erfahrungen, etwas, was ich dir auch vielleicht empfehlen kann. Ich singe für Krishna. Weiter. Ganz einfach mit ein paar Kadeln, wenn keiner da ist, das ist wichtig, weil ein Singen ist sehr gut. Und dann will ich gleich versuchen, gut zu singen. Und ich muss schon alleine sein. Die vier Wände sind meine Zuhörer. Und singe dann einfach Bhajan. Und kann den Geist total absorbieren in das Thema der Bhajan. Ich muss allerdings auch wissen, was die einzelnen Worte bedeuten. Oder die Zeile. Wenn den Geist mal so längere Zeit bei Krishna hat. Sehr oft ist es so, wenn wir ISKCON-Leute in Bhajan sitzen, unser Geist weicht immer ab. Gestern zum Beispiel habe ich gesehen, Nanda Gopal ist ja wahrscheinlich das attraktivste Baby in allen, was jemals geboren worden ist. Und alle waren beim Bhajan, nur bei Nanda Gopal, wo der hingeht und wieder der den Ball jetzt darüber schießt und so weiter und so fort. Habe ich es auch gesehen. Einige haben es dann gemerkt, halt, wir sind ja nur hier beim Baby. Wir sind hier gekommen, um Krishna zu verherrlichen und haben sie die Augen zugemacht im nächsten Augenblick. Was macht er denn jetzt schon wieder? Okay, du kennst das bestimmt als Vater, ne? Man ist da, weil er immer was macht und immer was Neues. Der hat ja so viel, ist ja so kreativ beim Spielen. Ne? Da muss man einfach. Ja, gut, dass er spielt. Wir wünschen ihm also ein langes Spielerlebnis, eine lange spielerfüllte Kindheit. Ne? Aber wir müssen den Geist halt fixieren. Das ist, wow. Für ihn ist die Aufgabe, sich ordentlich kreative neue Spiele auszudenken. Für uns ist die Aufgabe, unseren Geist zu fixieren. Wir haben da andere Aufgaben, das muss man wirklich sehen. So sehen. Ja. Wie du den Geist für längere Zeit auf Krishna hast, beten ist auch sehr gut, um den Geist zu fixieren. Ja, oh ja, Vindadevi, wenn der Geist bei Krishna ist, dann hast du eine direkte spirituelle Erfahrung. Hast du schon mal gechantet? Ja, sicherlich hast du gechantet. Ich meine jetzt so, nicht so wie, hast du schon mal gechantet und der Geist war wirklich längere Zeit beim Heiligen Namen. Das ist einfach eine spirituelle Erfahrung. Aber wenn der Geist gar nicht mal einmal beim Heiligen Namen ist, bei den 16 Runden, ist es sehr leidvoll. Das ist keine spirituelle Erfahrung. No, wenn der Geist beim der Name ist ja identisch mit Krishna. Wenn der da ist, das ist sehr, sehr gut. Oder wenn man längere Zeit sein kann bei einer Krishna-Lila-Erzählung und man geht so richtig rein und man wird so richtig reingesogen. Das ist auch eine spirituelle Erfahrung. Krishna ist so gütig, dass er nicht verschieden ist von dem Namen. Und Krishna ist so gütig, dass er nicht verschieden von seinem Lila. Wo man richtig ein Lila hört, kommt das Lila in das Herz und greift den Geist. Das bringt Krishna so. Ja. Gut, dann würde ich sagen, hier haben wir ein gutes Ende gefunden. Alles Gute, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Hoffentlich war etwas da, was euch inspiriert hat. Jetzt morgen heute Nachmittag nochmal versuchen. Hare Krishna. Ja. Srila Prabhupada ki jai. Shri Krishna Bhagavan ki jai. Gaur Prema Nandi Hari Hari Bol.